So, wir befassen uns ja in diesen Tagen sehr viel mit der Zeit, in der wir leben, mit, wie die Bibel sagt, auch mit der Endzeit, Zeit des Endes. Das hat immer mit Israel zu tun und insbesondere auch mit Jerusalem. Und so fangen wir auch heute Abend mit diesem Thema an, Israel und Jerusalem. Wir wollen aber zunächst noch beten miteinander. Herr Jesus, wir wollen dir ganz herzlich danken, dass wir in dieser Zeit leben, in der wir leben, wo wir so ganz deutlich sehen können, dass Dinge sich erfüllen, die du vor Jahrtausenden schon vorausgesagt hast. Das macht uns wirklich staunend. Und wir wollen da nie das Staunen verlernen, sondern wollen dich ganz herzlich bitten, Herr Jesus, dass du immer mehr uns hineinnimmst in dieses dein Geschehen ist, dass das auch wirklich betend auf unseren Herzen liegt, dass das uns bewegt und uns näher zu dir treibt. Das ist ein ganz großes Anliegen. Und dieser heutige Abend, Herr Jesus, legen wir ganz besonders in deine Hände, dass du zu uns reden möchtest, dass du auch das Verständnis für die Dinge, die heute geschehen, was die Zeitung und das Fernsehen und der Radio uns berichten und das, was in deinem Wort steht, dass wir das immer mehr auch in Einheit sehen und nicht getrennt voneinander. Das möchten wir heute Abend ein Stück mehr lernen. Und dazu brauchen wir dich, dazu brauchen wir dein Reden, deine Gegenwart. Und wir segnen auch unseren Bruder heute Abend, dass du ihn seinen Mund öffnest, dass er das sagt, was für uns aktuell ist und aktuell sein soll in deinen Augen. Ich danke dir, Herr, jetzt für diesen Abend. Amen.
Heute Morgen war es ja, Gott macht Geschichte, er kommt zum Ziel. Und morgen früh ist dann der Staat Israel und Jerusalem Frage dran. Und heute Abend Israel und die Gemeinde in der Endzeit. Israel und die Gemeinde in der Endzeit. Darf ich Ihnen etwas zumuten heute Abend?
Ja, ja.
Gut. Ich werde das in drei Teilen Ihnen hier darbringen. Israel und die Gemeinde der Endzeit, erster Teil, Römisch 1, die Endzeit heute, am Ende unseres Jahrhunderts. Wie lange ist es bis 2000 noch? Ist das noch lange? Dann zweiter Teil, Römisch 2, das Verhältnis von Israel und Gemeinde Jesu, zunächst wie es am Anfang war, dann, wie es sich bis zur Feindschaft auseinanderentwickelt hat. Aber dann neue Einsichten heute nach Auschwitz. Und schließlich neues messianisches Vertrauen gewinnen. Und dann der dritte Teil, die messianisch-jüdischen Gemeinden heute. Das ist viel, gar kein Zweifel, aber ich darf Ihnen ja was zutrauen. Also, erster Teil, Römisch 1, in der Endzeit, heute am Ende unseres Jahrhunderts. Was ist die Endzeit? Wir haben Jesu Reden vom Ende, von der Endzeit. Das Zeitgeschehen am Ende. Er sagt gar nichts über die Jahre, die das in Anspruch nimmt. Auf das Wann antwortet er nicht. Die Jünger fragen ihn, wann wird das denn sein? Darauf antwortet er nicht. Sondern er sagt, wie es sein wird. Er sagt einmal, die Zeit hat sich der Vater selbst vorbehalten. Also selbst der Sohn konnte es nicht sagen. Halten sich daran, und weichen Sie immer wieder allen Zeitspekulationen aus. Daran sind schon viele zu Schanden geworden. Sie finden diese Reden Jesu in allen Evangelien. Es ist eine Entwicklung von Jesu Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Das ist die Endzeit. Und wie Gott der Herr die Zeiten eben der ganzen Geschichte ist, so nicht weniger heute in der Endzeit, in unserer Zeit. Er ist auch heute der Herr, auch dieser Zeit. Das ist zunächst mal die Hauptsache, das zu wissen und in dieser Gewissheit in dieser Zeit zu leben, dass er auch in dieser Zeit der Herr ist. Matthäus 24 und auch in den Parallelen sagt der Jesus als das Nächste, was an Wichtigem sich ereignet, die Tempelzerstörung. Er sagt das sehr deutlich voraus, dass er nicht ein Stein auf dem anderen bleibt, auf dem Berge. Und das ist dann ja auch schon 40 Jahre später geschehen, im Jahre 70 nach Christus. Nun können wir ja weitersehen, was auf diesem Berg geschehen ist, nämlich was? 700 nach Christus wurden da gleich zwei Tempel gebaut. Welche? Die Oma-Moschee mit ihrer goldenen Kuppel, also der Felsendom, und die Al-Aqsa-Moschee daneben. Die Moschee, von der, wie es die Tradition im Islam sagt, im Koran schon die Rede sein soll, nämlich die Ferne, die andere in der Ferne. Also nicht Mekka, sondern dann hier an diesem Platz Jerusalem. Aber Jerusalem steht nicht ein einziges Mal im Koran, wie viel Mal in der Bibel? Etwa 800 Mal. Aber hier möchte man einen Bezug im Koran zu Jerusalem sehen. Sie sehen, auf diesem Berg hat sich etwas anderes eingenistet und ist noch darauf bis heute. Das ist vorausgesehen. Es ist dann auch die Rede von einem Gräuel der Verwüstung, einem heiligen Ort, wo es eigentlich nicht sein sollte und so weiter. Die Tempelzerstörung. Jesus spricht von den Zeiten der Nationen, der Völker, ausdrücklich in seiner Endzeitrede, und dass in dieser Zeit Jerusalem zertreten sein wird. Jerusalem also unter fremden Füßen zertreten sein wird, eben auf diesem Berg, denn das ist der eigentliche Ort von Jerusalem. Können Sie nachlesen in Lukas 21, Vers 24. Aber in dieser Zeit, in den Zeiten der Nation, geschieht etwas anders, das sagt auch der Jesus, dass das so sein wird, dass das so sein muss. In Matthäus 24, Vers 14, das Evangelium wird zu allen Völkern gebracht, zu allen Völkern, also in dieser Zeit der Nation, das Evangelium zu allen Völkern, während auf der anderen Seite in dieser Zeit Jerusalem zertreten ist. Von Jerusalem geht das Evangelium aus, aber es wird auch nach Jerusalem wieder zurückkehren, denn der Träger des Evangeliums, der Inhalt des Evangeliums wird kommen nach Zion, um noch ganz Zion zu retten, dann ist der Kreis geschlossen. Und die Apostelgeschichte macht uns dann deutlich, und die Paulusbriefe erklären das alles noch, dass in dieser Zeit die Gemeinde sich bildet, die Gemeinde Jesu. Sie begann mit den 12 Jüngern, wovon einer allerdings dann ausgeschieden ist, aber aus diesen 12 Jüngern, es waren schon fast 70 da und es wurden immer mehr, und sehr bald waren es Tausende, das ging sehr schnell. Und dann durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, die Ausbreitung der Gemeinde durch den ganzen damaligen Raum bis nach Spanien. Paulus ist wahrscheinlich nach Spanien gekommen. Das war jedenfalls sein Anliegen, deshalb hat er einen Römerbrief geschrieben. Und auch bis zum Indischen Ozean. Und das ist deutlich gesagt, die Gemeinde wird gebildet, bis die Vollzahl aus den Völkern, jetzt merken Sie wieder, die Zeiten der Völker, die Zeiten der Nationen spielen hier also eine Rolle, dass also in dieser Zeit aus allen Völkern die Fülle, die volle Zahl, die kennt nur Gott, dieses Pleroma, in die Gemeinde, ins Heil, in die Heilsgemeinde eingegangen sein wird. Da haben Sie die Zusammenhänge. Das ist die Endzeit, die Zeit des Endes. Und da ist nun noch Römer 9 bis 11 äußerst aufschlussreich, weil die Frage entsteht, was ist denn in dieser Zeit mit Israel? Hat Israel aufgehört? Paulus beschäftigt sich ausdrücklich mit dieser Frage. Er muss sich damit beschäftigen, und zwar gerade im Römerbrief. Denn das Thema des Römerbriefes ist, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, eine Dynamis. Haben Sie das schon mal gemerkt? Merken Sie das so von der Kanzel runter und so? Hoffentlich. Also, das Evangelium ist eine Kraft Gottes zum Heil, zur Rettung für alle Menschen. Zuerst für die Juden, und das bleibt auch so. Und dann auch für die Völker. Ja, aber nun, Gemeinde bildet sich aus den Völkern, Paulus erlebt das. Paulus erlebt dann sich selbst, wie er aus den Juden dazugekommen ist. Auch einige andere, aber was ist mit der vollen jüdischen Zahl? Kann die auch gerettet werden? Paulus beschäftigt das so existenziell, er weint darüber. Das kann doch nicht sein. Ich bin gerettet aus meinem Volk der Juden. Und einige andere auch. Sollen die anderen etwa verloren gehen? Nein. Hat denn Gott etwa dieses Volk verstoßen? Nein. Ja, was denn? Und am Ende eben, doch, er wird noch, wenn er einerseits, er, Gott, der Herr der Geschichte, der Herr dieser Endzeit, wenn er einerseits aus den Völkern die volle Zahl herausholt, ins Heil, dann wird er am Ende auch noch, und zwar höchstpersönlich wird er kommen, der Heilsbringer, eben der Messias, nach Zion, nach Zion, Jerusalem und noch ganz Jerusalem retten. In der Zwischenzeit, ja, Einzelne werden immer wieder aus dem Volk Israel herausgerettet, kommen zur Gemeinde. Aber was ist mit dem ganzen Israel? Es ist rausgeworfen in die Gräber der Nationen. Es ist irgendwie beiseite geworfen. Und das heißt es auch, Verwerfung, aber nicht in dem Sinne einer Entsorgung weg, sondern im Sinne einer Beiseitewerfung, Beiseitesetzung, eine ganz bestimmte Zeit hindurch. Und das mit einem ganz positiven Sinne, nämlich mit welchem, dass das Heil auch zu den Völkern kommt. Beiseite in die Gräber der Nationen getan, aber dann am Ende zurück ins Land. Der Retter kommt aus Zion für ganz Israel. Jetzt fragen wir uns, das ist die Endzeit. Jetzt fragen wir uns, welche Ereignisse in der gesamten Endzeit sonst angedeutet sind, dass wir merken, aha, das ist dann typisch für diese Endzeit. Wieder Matthäus, Markus, Lukas, Sie finden das, in den Endzeitreden Jesu. Dann lesen Sie in den Apostelgeschichten, sehen Sie schon in der Apostelgeschichte, aber vor allen Dingen in den Briefen die weiteren Erklärungen, das Nachdenken darüber und dann die Offenbarung. In der gesamten Endzeit, ich komme jetzt mal von Matthäus 24 her, und in den Briefen wird das dann auch immer wieder ausgeführt, kriegerische Auseinandersetzungen der Völker. Kriegerische Auseinandersetzungen der Völker. In dieser Zeit der Völker, in dieser Zeit der Nationen. Und zwar regional und imperial, dass sich Reiche bilden, die dann auch wieder zusammenbrechen. Ja. Wir haben kürzlich noch so ein Reich gehabt. Kennen Sie das? Das Dritte Reich. Nee, das Tausendjährige nicht. Das sollte aber eins werden. Ja. Aber nach 12 Jahren war es kaputt. Und so. Und das alles bedeutete Krieg. Immer wieder ist Krieg geführt worden. Regional. Dann die völkischen Kriege. Die haben ja nicht aufgehört. Die sind ja, flammen ja heute wieder auf. Sehen Sie im Balkan. Und nicht nur am Balkan. Volk gegen Volk. Rasse gegen Rasse. Ethnos, Ethne gegen Ethne. Ja. Dann die Naturkatastrophen. Zu Land, zu Wasser, in der Luft und aus der Erde heraus. Durch die ganze Zeit hindurch. Verführung und Verfolgungen, auch durch die ganze Zeit hindurch. Falsche Propheten, falsche Lehrer, falsche Christus und so weiter. Schon 1. Johannes 2 wird das ganz deutlich gesagt. Sie werden auch gekennzeichnet. Wir sind also durchaus im Bilde darüber, was in dieser Zeit an Ereignissen sich tut. und dass wir sie auch beurteilen können als Zeitzeichen. Dann der moralische Verfall, der ist sehr, sehr deutlich geschildert in der Schrift. Und dann aber auch in dieser ganzen Zeit Verkündigung des Evangeliums, überall bis ans Ende, und dann erst wird er kommen, wenn das alles geschehen ist. Also wir haben uns nicht die Zeitzahl auszurechnen, sondern wir haben die Zeitqualität uns vor Augen zu halten. Was geschieht in dieser Zeit? Und dann zu sehen, was geschieht denn heute in dieser letzten Phase der Endzeit. Die Deutung wird deutlich von dem Herrn her als Wehen, Geburtswehen genannt. Das Neue kommt, das Alte vergeht, und das geht hin auf das Kommen des Messias und seines Reiches. Und da ist jetzt entscheidend Folgendes zu wissen. Und diese, die ich jetzt anspreche, haben dieses Wissen, haben diese Gewissheit, nämlich wer in Christus ist, wer hier mit ihm zusammengepflanzt ist. Wo steht denn das? In Römer 6. Wie es in der Taufe zum Ausdruck kommt, der ganze Mensch hinein ins Grab, da soll auch keine Haarspitze mehr drüber sein, und dann wieder raus. Aber so in Christus, was heißt das? Eine neue Schöpfung sein. Sehen Sie, und in dieser neuen Schöpfung ist schon die Hoffnung hin auf Offenbarung 21, Vers 5. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, und einer, der neu geworden ist in diesem Sinne, hat diese Hoffnung in sich, und Gott wird alles neu machen. Ist das was oder nicht? Merkt man uns das an oder nicht? Das ist die andere Frage. Ja. Heute, Ereignisse heute, am Ende unseres Jahrhunderts, nämlich alles zusammen von dem, was ich gesagt habe, ist da. Oder ist etwa von dem, was ich gesagt habe, nicht da heute? Alles zusammen ist heute da. Massiv, global und rasant. Wir leben in der Zeit der äußersten Kommunikationsbeschleunigung. Knopf drücken und Sie haben alles live und so fort. Das nimmt ja zu, das wird in einer Perfektion entwickelt, dass man nur staunen kann, zum Teil begeistert sein kann, auf der anderen Seite auch merkt, wohin das führt. Heute, am Ende unseres Jahrhunderts, ich las in meiner Zeitung, Kölner Stadtanzeiger, den Kommentar zum Jahreswechsel, überschrieben, Reise ohne Kompass. Der Kommentar macht sehr deutlich, wie es in der Welt heute aussieht. Fast so, wie ich es eben gesagt habe. Das ist ja nichts Geheimes, das sehen die Leute doch. Man muss nur gründlich, sauber, ehrlich analysieren, dann wird man dieses Bild zeichnen, was ich eben gesagt habe und was der Jesus sehr deutlich auch zeichnet, als er uns gesagt hat, wie es mit dem Ende, mit der Endzeit beschaffen sein wird. Und dann steht da drunter, wie will die Menschheit, diese Menschheit, in dieser ganzen Situation, das nächste Jahrhundert, was dann zugleich auch das nächste Jahrtausend ist, Heil erreichen. Und das ist die ganze Frage, die alle heute beschäftigt. Und dann noch eine Zeichnung dazu. Da ist der Globus, die Erdkugel, gezeichnet in diesem Blatt, Kölner Stadtanzeiger, zum Jahreswechsel. Und Sie schauen auf unseren Teil der Erdkugel, also Mittelmeer und nördlich davon unsere Region, südlich davon etwas von Afrika und östlich davon bis zum Indischen Ozean, westlich davon Atlantik. Und in der Mitte dieses kleine, kleine Israel, dieser schmale Strich, nicht größer als Hessen, aber in der Mitte. Und dann kommt vom Osten so eine starke Hand. Und der Schatten fällt schon über diesen Teil des Globus. Und dann steht da drunter, Mohammeds Griff zur Macht? Fragezeichen. Sehen Sie, die Frage ist, was oder wer will da zur Macht? Das ist die Frage. Was und wer will da zur Macht? Wer macht Geschichte? Gott? Nein, wir, sagte ihn heute Morgen. Adolf Hitler. Die Nazis. Und heute, wer will da zur Macht? Was will da zur Macht? Dies ist die entscheidende Frage. Und wir sind damit in die Entscheidung hineingestellt. Das heißt, auf welcher Seite wollen wir stehen? Im Dritten Reich haben sich viele Christen auf die falsche Seite gestellt. Wissen Sie das? Und da geschah der Abfall. Und wieder heute, auf welche Seite stellen sich die Christen? Und wieder der Abfall. Was oder wer will zur Macht? Kennzeichen unseres, dieses letzten Jahrhunderts, also unserer Zeit, einige Bewegungen besonderer Art, der Atheismus. Der Atheismus hat in diesem unseren Jahrhundert zur Macht gestrebt und hat auch Machtsysteme gebildet. Das Dritte Reich bei uns, die Sowjetunion dort, und jetzt denken Sie nach dem Fernen Osten, das Mao-Reich, China. Gottlos, atheistisch, mit allen Mitteln eines modernen Staates den Atheismus zu verwirklichen und sein Reich, Jahrtausend Jahre, sein Reich zu bilden. Und da standen die Juden im Wege. Eigentlich der Gott der Juden. Da standen auch die wirklichen Christen im Wege. Eigentlich der Gott der Christen. Denn das war ja ein Gegenreich, was sie da bildeten. Mit einer Kultur des Todes. Der Reiter auf weißem Pferd war dann doch schließlich der auf rotem Pferd und auf schwarzem Pferd und auf fahlem Pferd. Und das alles haben etliche erkannt, weil sie das prophetische Wort hatten und prophetische Gabe hatten. Die meisten haben es nicht erkannt. Atheismus. Aber auch der Zionismus, eine besondere Bewegung unseres Jahrhunderts, wie sie vorher in all den Jahrhunderten nicht gegeben hat. Was heißt das denn? Zurück nach Zion. Nämlich das ganze jüdische Volk aus den Nationen von überall her, zurück nach Zion. Diese Bewegung in unserem Jahrhundert. Genau 100 Jahre ist her, 1896, Theo Herzl schreibt das entscheidende Buch Der Judenstaat. Wir müssen wieder einen eigenen Staat haben, sonst gehen wir unter in den Gräbern der Nationen. Und Auschwitz hat das ja deutlich gemacht. Wir müssen wieder einen eigenen Staat haben. Da war noch die Frage, wo. Aber da war es klar. Natürlich da, wo wir herkommen. Zu Hause, nach Zion. Also Zionismus. Das war 1896. Und das war die Vision. Und genau, fast genau, 50 Jahre später ist der Staat Israel da. 1948. Das ist nicht zu übersehen. Und der Herr sagt selbst in Jesaja, es ist das Signal, es ist das Feldzeichen für alle Nationen. Das sehen doch die Nationen, wenn die Juden von überall her dann wieder ins Land zurück. Und dass in dieser Wüste dort und in den Sümpfen und so weiter auf einmal ein blühender Staat ist. Die einen freuen sich, die anderen ärgern sich. Die einen freuen sich, die anderen ärgern sich zu Tode darüber, sehen Sie. Das ist es. Auf welcher Seite stehen wir? Wieder die Frage. Dann der Neuaufbruch des Islam. Eine typische Erscheinung in unserem Jahrhundert. Der Islam ist entstanden im 7. Jahrhundert. Und dann standen um 700 die beiden Moscheen, die Tempel des Islam, am heiligen Ort und Jerusalem zertreten. Aber dann, ja, sehr schnell das ganze damalige christianisierte Gebiet zwischen Atlantik und Indischem Ozean war im Handumdrehen islamisiert und ist es bis heute noch weitgehend, der ganze Norden von Afrika und bis rüber zum Indischen Ozean. Und heute, jetzt kommt ein Neuaufbruch nach dem Zusammenbruch des großen türkisch-osmanischen islamischen Reiches, aber zusammengebrochen im Ersten Weltkrieg und danach zunächst dieses Reich aufgesplittert in so und so viele Nationen, ein Nationalismus, ein arabischer und islamischer Nationalismus überall, aber schließlich eine Neubesinnung auf ihre Wurzeln, auf ihre Region, der Fundamentalismus. Und der ist im Vormarsch in dem gesamten Gebiet und bis zu uns hin, wenn wir 1970 fünf Moscheen hatten, wir haben jetzt 1500 bei uns. Reich Allahs wird hier gebaut. Reich Allahs. Und das ist ein antijüdisches, ein antichristliches. Aber dann genau auch in diesem Jahrhundert eine Bewegung der Mission, wie sie noch nie so da gewesen ist. Die hat nicht aufgehört. Sie hat im vergangenen Jahrhundert eingesetzt und ist auch durch den Ersten Weltkrieg nicht zum Stoppen gekommen, wohl die deutsche Mission. Aber die Weltmission nicht, im Gegenteil. Und dann im Zweiten Weltkrieg, auch dadurch ist sie nicht zum Stoppen gekommen. Die deutsche wohl, aber nicht weltweit. Im Gegenteil. Ja. Und heute ist diese Mission so stark, wie sie noch nie gewesen ist. In alle Länder rein. Und als Chef eines Missionswerkes hatte ich die Gelegenheit, in all die Länder zu reisen, zum Teil mehrere Male, wo wir unsere Missionare haben. Japan, also ganz im Fernen Osten, Nepal und Indien und Pakistan, Afghanistan und dann Nahen Osten, jetzt auch in der Türkei oder in Ostafrika, in Westafrika, in Südamerika, überall. Ich bin oft in Rumänien gewesen. Und Missionsbewegung in der Erwartung des kommenden Messias, in der Missionsbewegung, in der wirklichen Missionsbewegung, ist eine ganz starke Erwartung, er kommt bald, wir müssen uns beeilen. Und er wird sein Reich dann aufrichten. Wer kommt an die Macht? Wer strebt an die Macht? Auf welcher Seite stehen wir? Sehen Sie, da ist dann auch die Gemeinde und Israel insgesamt miteinander da. Der Zionismus und die Missionsbewegung. Zionismus, das heißt zurück ins Land der Väter, aber zurück zum Gott der Väter. In der Erwartung des Messias, den die Väter vorausgesagt haben. Und Weltmission heißt Sammlung aus allen Völkern der Gemeinde. Und dann sind sie zusammen da, denn es ist derselbe Messias. Und sie sind in demselben Messias eins, in derselben Erwartung, eben dass er kommt, er, der Messias. Es gibt nur einen. Und das ist unser Jahrhundert. Das ist am Ende unseres Jahrhunderts. Und ein weiteres Kennzeichen dieser Letztphase, ich nannte es schon die Rasanzereignisse. Wer kennt sich aus in Physik und Chemie und so weiter, in den Prozessen, die sich da abspielen, auch in der Biologie? Man spricht von dem Gesetz der Akzeleration. Haben Sie schon was davon gehört? Das heißt, alle Prozesse laufen zunächst mal in einer gleichbleibenden Geschwindigkeit. Aber dann setzt eine Beschleunigung ein und wenn die einmal eingesetzt hat, nimmt die nicht wieder ab, sondern nimmt ständig zu, bis es zur Explosion kommt, bis dieser Prozess am Ende ist. Und das erleben wir heute. Diese Rasanz, die ist nicht wieder aufzuhalten. Von daher ist die Frage an die Gemeinde, ob sie mitgeht in der Zeit oder ob sie hinterher hinkt. Verstehen Sie, was ich meine? Nicht? Bitte?
In diesem Fall ist es mal gut, wenn man mit der Zeit geht.
Wir haben überhaupt mit der Zeit zu gehen. Wir leben nur in dieser Zeit. Sie können doch jetzt nicht in dieser Zeit noch im Tempo von vor 100 Jahren leben. Das geht doch nicht. Du wirst ja nicht existieren können. Ganz recht. Logisch, nicht? Ja, aber wie ist das denn im geistigen Leben? Nee. Das stelle ich nicht fest. Da hängt manches hinterher. Weil in dieser rasanten Zeit manches mehr nötig ist, als es früher nötig war, und es fehlt heute oft. Ja, also das ist noch nicht ganz verstanden. Ich kann es auch nicht in drei Sätzen klar machen. Vielleicht ist es dann am Sonntag klarer. Was wir deshalb brauchen, ist in dieser Zeit, für diese Zeit, eine geistliche Belebung. Jede Generation braucht das. Aber wir erst recht in einer solchen Zeit dieser Rasanz, dieser Massivität, dieser Globalität, dieser Totalität. Und Jesus gibt uns noch einen Hinweis auf die Nähe. Es geht um Nähe. Dass mir der Herr nahe ist. Dass es aber auch nahe ist, dass er kommt. Der Herr ist nahe. Er ist wirklich nahe. Er ist in vielfacher Hinsicht nahe. Und sein Kommen ist nahe. Und der Herr sagt dann noch, das gilt genauso für Israel wie für die Gemeinde, wenn der Feigenbaum wieder ausschlägt. Kennen Sie das Bildgleichnis? In Lukas 21, Vers 19, folgende. Dann wird deutlich, es ist Frühjahr, es schlägt wieder alles aus. Und dann kommt auch bald die Zeit der Ernte. Das sind ja nur noch Monate, ist also nur noch kurze Zeit. Dann geht es sehr schnell in der Rasanz der Zeit. Aber er sagt nicht nur in Lukas 21, wenn der Feigenbaum wieder ausschlägt, sondern der Feigenbaum und alle Bäume. Das heißt, in unserem Jahrhundert, am Ende dieses Jahrhunderts, ist es ein allgemeines Ausschlagen, wieder Ausschlagen. Das alles ist heute am Ausschlagen. Und da ist auch der Feigenbaum. Also ist der Feigenbaum nicht alleine, sondern drumherum sind andere Bäume, die islamischen und so weiter. Das gilt es zu erkennen. Sie und da drin befindet sich die Gemeinde. Auch sie sollte dann ausschlagen, in diesem positiven Sinne. Dazu ist sie aufgefordert, zu wachen, zu beten, Acht zu haben, nicht zu schlafen, dabei zu sein, nicht von gestern, sondern von heute und für morgen. Und so weiter. Lesen Sie die Endzeitreden Jesu und dann, was er dahinter sagt, in Gleichnissen und so weiter, wie wir uns geistig dann auch zu verhalten haben. Da merken Sie das. Ich sehe so einige Gesichter, sind ein bisschen skeptisch oder sagen, was sagt er uns da? Ja? Sind Sie nicht einverstanden? Nee, einige nicht so ganz.
Ich soll mal die Hand hochhalten.
Ja, das ist so eine Frage. Also der Feigenbaum schlägt wieder aus, aber auch alle Bäume schlagen wieder aus. Der Islam ist wieder da. Rasant da. Und es ist vieles andere da, was einerseits gar nicht mal neu ist. Der Jesus sagt das schon. Das zieht sich durch die ganze Endzeit hindurch. Das Antichristliche, das Antijüdische, das, was gegen Gemeinde ist. Verfolgung und. Aber am Ende schlägt das alles miteinander aus. Und jetzt ist wieder die Frage, was will da an die Macht kommen? Und auf welcher Seite stehen wir? Ich werde noch darauf zu kommen haben, in anderen Zusammenhang. Da merken wir, dass unser Kampf, jetzt kommen wir auf das, was ich meine eben, gar nicht mal nur gegen Fleisch und Blut ist. Damit haben wir schon noch genug zu tun mit unserem Fleisch und Blut, oder nicht? Nein, unser Kampf geht noch gegen etwas ganz anderes. Was da ausschlägt in unserer Zeit und am Ende. Diese Mächte der Bosheit und so weiter. Wo finden wir die denn? Die sind irgendwie da. Die sind konkret da. Und das müssen wir erkennen. Wo sind die denn, die Mächte der Bosheit? Ganz konkret am Werk heute. Da fürchte ich, dass es vielen wieder geht wie im Dritten Reich, dass sie das nicht merken. Zweitens, das Verhältnis Israel und Gemeinde Jesu. Wie war das am Anfang? Wie hat es sich denn weiterentwickelt, sodass es zu einer ausgesprochenen Feindschaft kam? Feinde, Juden und Christen. Christen, die allgemeine Christenheit. Ich spreche jetzt nicht von dem Einzelnen, obwohl auch viele einzelne Christen. Aber dann doch schließlich, ja, es ging nach Auschwitz. Dann wurde es ganz deutlich. Aber einige haben es immer noch nicht begriffen. Es gibt immer noch den Antisemitismus. Und ich habe jetzt in Österreich, wo ich mehrere Referate zu halten habe, erschreckend feststellen müssen, wie viel Antisemitismus bis in die gläubigen Gemeinden hinein noch da ist. Das ist ein Grund, weshalb meine Israel-Bücher jetzt übersetzt werden. Sie sind auch bald da in der Übersetzung, in Ungarisch, in Rumänisch, in Polnisch und Russisch, weil der Antisemitismus dort überall wieder zunimmt, auch in den Kirchen zunimmt und da noch Millionen von Juden sind. Also bitte weisen wir das nicht alles so von uns ab. Wir sind doch die Frommen, wir sehen doch richtig. Wir müssen sehen, in welcher Zeit wir leben, in welchem Umfeld wir leben, in welcher Atmosphäre wir leben, den Zeitgeist erkennen und merken, wie sehr Kirche und Christentum vom Zeitgeist angekränkelt ist. Und jetzt nicht einfach denken, wir aber nicht. Nein, nein. Sondern da ist ein Kampf. Der Kampf wird uns auch nicht erspart. Es geht nicht nur wieder Fleisch und Blut. Wir können es uns natürlich einfach machen. Wir ziehen uns in so einen frommen Zirkel zurück. Wir haben ja, was haben wir denn? Und da leben wir für uns. Und da leben wir ein sauberes, reines Christenleben. Und das um uns herum, das interessiert uns nicht. Aber wissen, was wir dann tun? Im höchsten Grade fromm egoistisch sein. Und gerade das will Gott nicht. Denn Gott ist der Herr der Zeit. Gott ist der Schöpfer. Gott gibt seine Menschheit nicht auf. Gott liebt sie, bleibt in einem Liebes, in einem Beziehungsverhältnis der Liebe dazu. Sprechen mit den jungen Leuten darüber. Lassen wir doch unsere Jugend nicht alleine. Was bekommt die Jugend mit in den Kirchen heute? Im Religionsunterricht. Meine Kinder, meine Enkelkinder. Bin ich damit verantwortlich oder nicht? Ja. Sind doch unsere Kinder. Dritten Reich, da marschierten sie mit. In der SA, in der SS und so weiter. Sehr wohl aus den frommen Kreisen. Und heute? Das Verhältnis Israel-Gemeinde Jesu am Anfang, dann die Entwicklung geradezu zu einer Feindlichkeit, Judenfeindlichkeit, christliche Judenfeindlichkeit. In meinem Buch Israel in der Endzeit habe ich das hier entwickelt. Sie haben es auch oben. Einmal Deutschland und die Juden, das ist ein besonderes Kapitel. Das geben wir ja zu. Dann das Geheimnis Israel, was ich versucht habe hier deutlich zu machen, ist hier deutlich herausgestellt, und zwar von Römer 9 bis 11 her, die Israels Messias-Verfehlung, das Heil für die Völker. Dann aber auch die Judenfeindlichkeit der christlichen Kirche, darunter haben wir uns zu stellen. Dann die rassistisch-völkische Judenfeindlichkeit, also der Antisemitismus, das Dritte Reich, ja, das ist unser Volk gewesen, darunter haben wir uns zu stellen. Dann die islamisch-arabische Israelfeindlichkeit, die ja nicht zu Ende ist. Der Antisemitismus als Angriff auf Volk und Staat Israel. Am Anfang war es doch so, wenn Sie etwa die Kapitel Epheser 2 ab Vers 11 bis 3 Vers 13 lesen, überschrieben in einer der Übersetzungen, Juden und Heiden eins in Christus, Juden und Völker eins in Christus. So war es am Anfang. Und Jesus hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Epheser 2, Vers 14. Ja, da ist ein Geheimnis aufgetan. Paulus verweist sich als Verwalter von Geheimnissen, die er nun, weil sie ihm offenbart sind, kundtut. Und hier ist das Geheimnis Israel, das Geheimnis Gemeinde, und das gehört zusammen. Wir verstehen Israel nicht richtig, wir verstehen Gemeinde nicht richtig, wenn wir sie nicht beide zusammen richtig verstehen, weil die miteinander zu tun haben. Ein Gott, ein Messias, eine Heilsgeschichte, ein Ziel. Da steht in Epheser 3, Vers 1 bis 13. Vers 6 heißt es ausdrücklich, die Nationen sind Miterben, Einverleibte, Miteinverleibte, Teilhaber, Mitteilhaber. Und dieses mit Christus für beide, für die Juden wie für die Heiden. Der Messias ist einer und in ihm sind wir eins. Epheser 2, Vers 5 folgende, mit dem Christus lebendig gemacht. Mit, immer wieder mit, gekreuzigt, mit. Ich habe das ja deutlich zu machen versucht heute Morgen. Römer 6 zusammengepflanzt und so weiter. Und dann Römer 9 bis 11. Ja, dieser, der sich selbst in Johannes 4, Vers 22 nennt, dass er aus den Juden kommt, dieser Messias, Jesus, aus den Juden, und mit ihm das Heil kommt, ist ja auch, ist in erster Linie ihr Messias. Ihr Messias. Und bleibt es auch. Und ist von daher erst unser Messias. Sie sind der edle Ölbaum von vornherein. Wir sind die Leute am wilden Ölbaum, im Heidentum. Nun gut, wenn wir dann aus diesem wilden Ölbaum herausgenommen werden und in den edlen hineingepflanzt werden, dann kommen wir zu Israel, nicht Israel kommt zu uns. Verstehen Sie? Mit all den Verheißungen, die über Israel sind, aber als Miterben. Nicht jetzt als die Erben, die Israel verstoßen. Bis hin dann zu 11, 23 bis 26. Und da steht eine sehr interessante Warnung an die aus den Nationen. Die müssen wir einmal lesen, weil sie uns sehr wohl betrifft. Römer 11, Vers 23 bis 26. Wir sind unseres Heils gewiss. Das dürfen wir auch sein. Aber verwechseln wir nicht Heilsgewissheit mit Heilssicherheit. Und hier geht es sehr wohl auch um unser Verhältnis zum Volk der Juden. Römer 11, Vers 23. Auch jene, nämlich die Juden, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott kann sie wieder einpfropfen. Nachher wird deutlich, dass er es auch tut. Denn wenn du, jetzt sind wir gemeint, aus dem von Natur wilden Ölbaum ausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum Israel eingepfropft worden bist, wie viel mehr werden diese, die natürlichen Zweige, in ihren eigenen Öl werden. Das ist jetzt ganz wichtig zu sehen. Also nicht bei uns eingefroppt, sondern wieder bei sich selbst. Verstehen wir das? Aber vorher ist eine Warnung. Vers 22. Die geht an uns. Sieh nun die Güte und die Strenge Gottes gegen die, welche gefallen sind. Strenge gegen dich aber Güte Gottes, wenn du an der Güte bleibst. Sonst wirst auch du ausgeschnitten werden. Das gilt uns. Wir sehen sich den ganzen Abfall an in der Christenheit. Da merken Sie dieses ganze ausgeschnitten werden. Was ist in der Zwischenzeit mit Israel? Ein positives Verhältnis von den Vätern, den Verheißungen her. Sie bleiben Israel mit positivem Ziel, nämlich einerseits die Evangelisierung der Nationen, dass auch sie hinzukommen, nicht umgekehrt, dass sie zu uns, sondern dass wir hinzukommen. Und andererseits, er, der Messias, wird auch kommen, noch ganz Israel zu retten. Aber bald, das war am Anfang so, die Sicht am Anfang, lese das Neue Testament. Aber bald setzt etwas ein, dass wir christliche Judenfeindschaft nennen müssen. Christliche Judenfeindlichkeit, ein gestörtes Verhältnis. Die Kirche hat, die Kirche Christi, nicht die Kirche Christi, die christliche Kirche, ist ein Unterschied. Die christliche Kirche hat die Juden insgesamt enterbt, entrechtet, enterbt, nicht mehr sie sind Israel, sondern das sind jetzt wir, die christliche Kirche, also enterbt. Sie haben ihn Jesus geraubt als ihr Messias. Er ist unser Messias, nicht mehr ihr Messias. Entrechtet, sie galten nicht als volle Bürger. Sie durften im Dritten Reich noch nicht mal über den Bürgersteig gehen. Diskriminiert, verteufelt. Luther wollte sich nicht mit Juden an einen Tisch setzen. Ich setze mich doch nicht mit Teufel an einen Tisch. Luther. Und verfolgt, verjagt, vernichtet, Auschwitz. Diese Enterbungstheorie, diese Substitutionstheorie, Substitution, sich an die Stelle setzen, dass die christliche Kirche sich an die Stelle Israels gesetzt hat, sich also selbst verwirklicht hat, gegen Israel sich selbst verwirklicht. Ist leider durch die ganzen Jahrhunderte der Kirchengeschichte hindurch gültig gewesen und ist eine theologische Fehlinterpretation. Danach ist es theologisch denkbar, ich sage es jetzt nochmal ganz deutlich, danach, nach dieser Enterbungstheorie, nach dieser sich an die Stelle von Israel setzen, ist es theologisch denkbar, dass das Volk der Juden keine Existenzberechtigung mehr hat. Wenn aber keine Existenzberechtigung, ist es ja weiter denkbar, dass man es auch zum Verschwinden bringt. Das heißt, das ist zunächst religiöser Mord, der dann nach sich zieht, auch den physischen Mord, und dann sind wir schon in Auschwitz. Aber inzwischen nach Auschwitz gibt es neue Einsichten, Gott sei Dank. Und die nehmen auch zu. Die nehmen auch zu. Nämlich durch das Versagen im Dritten Reich, besonders durch Auschwitz. Aber auch, dass jetzt der Staat Israel wieder da ist, also Gott hat doch da ein Wunder getan. Nicht? Gott bestätigt das. Eben doch, die Existenz Israels hat nicht aufgehört. Dieses theologische Denken war also verkehrt. Das muss revidiert werden. Und Karl Barth hat zu 1948, also der Staatsgründung, gesagt, Gott hält seine Verheißungen und hilft seinem Volk. Karl Barth. Und weiter sagte Karl Barth, das Wiedererstehen Israels jetzt als Volk, als Staat, muss wohl ein Wunder genannt werden. Von allen, die Augen haben zu sehen. Dietrich Bonhoeffer hat aber schon längst vorher gesagt, schon zu Beginn des Dritten Reiches, er gab diese Verwerfungstheorie, diese Substitutionslehre völlig auf, Dietrich Bonhoeffer, und bekannte sich ausdrücklich zur, jetzt wörtlich Zitat, endzeitlichen Heimholung des Volkes Israel zu Christus, seinem und unserem Messias, und zu seinem heilsgeschichtlichen Weg. Die Rheinische Synode, endlich, das war endlich 1980, der hat es dann ganz klipp und klar zum Ausdruck gebracht. Das hat lang gedauert in der Kirche. Und gestern sagte schon Manfred Mössinger, dass selbst im Stuttgarter Schuldbekenntnis von 1945 nicht ein Wort von den Juden drinsteht. Auch später im Darmstädter Schuldbekenntnis ist fast noch eine Rechtfertigung, es ist von Juden die Rede, aber fast noch eine Rechtfertigung dieser Substitutionslehre. Erst nach 1948, da wurde das dann anders. Und in der Rheinischen Synode wurde bezeugt, die Treue Gottes, des Gottes, der an der Erwählung seines Volkes Israel festhält und mit Israel hofft sie, die Gemeinde. Also wir haben dieselbe Hoffnung, wir haben dasselbe Ziel, wir haben denselben Messias. Und jetzt müssen wir fragen, und ich hoffe, dass die Frage heute Abend noch ankommt. Ich weiß nicht, wie lange ich heute Abend sprechen kann. Ich darf Sie ja nicht überfordern. Herausfordern darf ich Sie, das haben Sie mir gesagt. Ich darf Ihnen auch was zumuten. Aber jetzt wollen wir erst mal singen. Ja, Sie staunen. Ich habe den Eindruck, wir müssen ein bisschen auffrischen, damit wir wieder weitermachen können. Fenster auf. Luft rein. Mal aufstehen. Die Beine schockeln. Die Arme kreuzen. Also nachdem wir im ersten Teil einmal etwas deutlicher versucht haben zu machen, was es um die Endzeit ist und speziell um unser Jahrhundert und um die Endphase der Endzeit, sind wir ja jetzt dabei, uns zu fragen nach dem Verhältnis von Israel und Gemeinde Jesu und sahen, wie es am Anfang war, bitte, aber wir sahen dann auch, wie es auseinandergegangen ist bis zur Feindseligkeit, und zwar dann auf beiden Seiten. Dazu wäre gewiss noch einiges mehr zu sagen, aber das überzieht dann so einen einzelnen Abend. Lesen Sie es nach in meinem Buch. Jetzt sind neue Einsichten gewonnen. Gar kein Zweifel. Man kann nicht mehr an Auschwitz vorbei. Das ist geschehen. Man kann auch nicht daran vorbei, dass 3 Jahre nach Auschwitz eben der Staat Israel da war. Das ist ein Wunder. Das ist geschehen. Daran kann man nicht mehr vorbei. Wer redlich denkt, der kann daran nicht mehr vorbei. Und da gibt es nun doch neue Einsichten. Aber die Frage ist jetzt, wie das gestörte Verhältnis überwinden und zu einem nicht mehr gestörten Verhältnis zu kommen. Begreifen Sie, dass das eine wichtige Frage ist? Ich suche nicht die Israel-Fans. Ich suche ganz was anderes. Ich suche die Christen, denen sein Herzensanliegen ist, nach Auschwitz zur Versöhnung zu kommen mit dem Volk der Juden. Das wäre doch dran, oder nicht? Karl Barth, um ihn noch einmal zu zitieren, ich habe ihn übrigens als Professor noch in Vorlesungen erlebt, bei meinem Studium an der Universität in Bonn. Karl Barth, 1966. Wir wollen nicht vergessen, dass es schließlich nur eine tatsächliche Frage der Einheit gibt. Unsere Beziehung zum Judentum. Wir müssen als Christen ein neues Verhältnis zum jüdischen Volk und seinem Glauben gewinnen. Und zwar nicht an Auschwitz vorbei, sondern über Auschwitz hinaus. Nicht mehr allein, sondern zusammen mit den Opfern, mit den Juden. Es gehe um eine Art Koalition des messianischen Vertrauens zwischen Juden und Christen. Messianisches Vertrauen. also dass beide ihr Vertrauen in den Messias setzen. Kabbat. Also messianisches Vertrauen, was bedeutet das? Inzwischen gibt es die messianisch-jüdischen Gemeinden, darüber gleich noch einiges. Versöhnung nach Auschwitz. Es gibt ganz verständlicherweise die jüdische Schwierigkeit mit dem christlichen Jesus. Im Namen Jesu ist dieses ganze Unrecht an den Juden geschehen. Im Namen des Kreuzes ist dieses ganze Unrecht an den Juden geschehen, an den Gottesmördern. Kreuzzüge, das ist gerade jetzt wieder eine runde Zahl her. Kann es noch Versöhnung danach geben? Ja. Es ist nicht so, als ob das alles vergessen wäre. Bei Gott ist es sowieso nicht vergessen. Und das wirkt danach, auch wenn wir vergessen und so ein schlechtes Geschichtsbewusstsein haben. Aber es wirkt nach. Und ich weiß, Vergangenheit kann nur bewältigt werden durch Vergebung. Nicht anders. Sonst bleibt die Schuld und wird weiter übertragen auf die nächste Generation und geht durch die Generationen hindurch. Und das ist die zweite Schuld, die die Generation des Dritten Reiches auf sich geladen hat. A, innerhalb des Dritten Reiches schuldig geworden. Ich stelle mich drunter. Und dann diese Schuld nicht wirklich zugegeben und Vergebung empfangen nach dem Zusammenbruch. Also nochmal Schuld. Denn die Schuld wieder weiter. Die Hypothek geht weiter. Versöhnung nach Auschwitz. Es gibt diese jüdische Schwierigkeit mit dem christlichen Jesus, mit dem christlichen Kreuz. Sie müssen etwas anders an uns sehen können und erfahren. Darauf komme ich gleich. Wissen Sie, was man uns entgegenhalten kann? Und das tut man ja auch. Unser Messias liebt sein Volk und wird es auch retten. Aber die Christen, die sie als Nachfolger Jesu verstehen, haben uns, jetzt kommt's, entrechtet. Enterbt, entrechtet, diskriminiert, vernichtet bis nach Auschwitz. Kann denn ihr Jesus unser Messias sein? Das ist die jüdische Schwierigkeit mit unserem christlichen Jesus. Das müssen wir einmal begreifen. Und ich war jetzt in Haiger, das ist gerade gut zwei Wochen her, vor Ostern, und da hat gerade kurz vorher gestanden in der Zeitung, wer Juden missioniert, verübt religiösen Mord. Ja, ich kann das verstehen. In ihrer Absicht. Denn wie ist das geschehen mit den Juden durch die Christenheit? Sie mussten Christen werden, sonst hatten sie keine Existenz. Und wenn sie Christen geworden waren, mussten sie ihr Judentum aufgeben. Tja, sie durften keine Juden mehr sein. Durch Jahrhunderte hindurch, was im Dritten Reich geschehen ist, das wissen Sie ja. Wer Juden missioniert, verübt religiösen Mord. Nun war ich eingeladen nach Haiger, hatte Donnerstagabend, Freitagabend, Samstag, Nachmittag, intern nochmal, mit der Gemeinde, sonst öffentlich, abends in einem großen Saal, und Samstagabend und Sonntagmorgen zu sprechen. Es war die Frage, können wir die Juden einladen? Es sind inzwischen eine ganze Reihe Juden aus Russland nach Haiger gekommen, in den Dillkreis und so weiter. Ja, ich sage, bitte ladet sie ein. Ich habe gar keine Sorge. Die werden sich bedanken, kommen wieder. Das taten sie auch. Gar nicht wenig. Es waren am ersten Abend schon über 15 Juden da. Die sind wiedergekommen, haben Gespräche gehabt. Haben gesagt, das haben wir noch nie gehört. Es stand übrigens ein solcher Artikel über diese Abende in der Zeitung. Sehen Sie das? Mal so viel in der Zeitung. Oben drüber, dem Auflösungsprozess des Christentums entgegenwirken. Das hatte also die Presse herausgehört. Flammendes Plädoyer für den Glauben an Gott und seine Liebe. Hatte auch die Presse herausgehört. Und dann stand das da. Am Schluss stand, wir müssen jeden einzelnen Moslem, ich hatte auch zu dem Problem gesprochen, Muslime, so lieben, dass er Heimweh verspürt nach Jesus. So hieß die Ermunterung des 81-Jährigen. Steht hier. Solange Europa das tiefe Vertrauen in das Evangelium fehlt, sieht und sucht der Islam verstärkt seine Chance, die Offenbarung Allahs, die Verbreitung des eigenen Glaubens durchzusetzen. Also es gehört mit dazu, wir kommen ja morgen noch darauf. Aber es stand dann in der Zeitschrift, oder nicht Zeitschrift, in dem Gemeindeblatt, Gemeindebrief von Haiger, vor meinem Besuch folgendes. In unserem Blickfeld Israel, die Juden und der Islam. Aus der ehemaligen UdSSR kommen immer mehr Juden nach Deutschland und damit auch nach Haiger und Umgebung. Nach Abstimmung zwischen dem Rat der Juden in Deutschland, ich kenne übrigens Bubis auch persönlich, und der Bundesregierung ist an eine Aufnahme bis zur Höhe des Bevölkerungsanteils vor dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Für die Gestaltung unserer Beziehung zu den Menschen des alttestamentlichen Gottesvolkes brauchen wir Antworten auf vorhandene Fragen, zum Beispiel, gilt unser Missionsauftrag auch für die Juden? Verlieren Juden als Christusgläubige ihre jüdische Identität? Da haben Sie die Frage. Was sind messianische Juden? Wie war die Haltung der Gemeinden im Dritten Reich? Darüber hatte ich dann einen besonderen Nachmittag intern mit der Gemeinde. Ja, darüber dann die Vorträge. Ja, und Sie sind gekommen. Und wissen Sie, was Sie jetzt machen wollen? Diese Abende, diese Tage, ich war dann auch noch bei vielen Verantwortlichen der Gemeinde, jeweils bei den Mahlzeiten, sodass wir dann weiter darüber sprechen konnten. Und es ist auch viel gebetet worden, auch auf den Knien gebetet worden. Mit einigen bin ich auf den Knien eins geworden nach Matthäus 18, Vers 19 zu beten, wo zwei auf der Erde übereinkommen. Ich habe ihnen gesagt, bitte, Gott hat euch die Juden hier an den Ort geschickt aus Russland. Ihr habt eine ganz gute Ausländerarbeit, ein Jahr im Kontakt mit den Juden. Ihr seht ja, sie kommen, sie haben ja die Vorträge gehört. Sie haben etwas gespürt, worum es geht. Und betet doch, werdet eins zu beten, dass Gott, der Vater, in den Juden, die Gott euch hierher an diesen Ort geführt hat, seinen Sohn als ihren Messias offenbart. Und betet, dass ihr selbst dann bereit seid, zur ganzen Einheit mit ihnen in demselben, in dem einen Messias. Und dann lest Johannes 17, was steht da? Denn daran wird die Welt, dann wird auch Haiger erkennen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat. Verstehen Sie den Zusammenhang? Das ist aufgenommen worden von der Gemeinde. Jetzt sagte mir einer der Ältesten, der leitenden Brüder, in der folgenden Stunde, Brüderstunde, wir waren alle noch bewegt und ist uns klar geworden, wir werden bald einen Tag der Begegnung machen und alle Juden einladen. Tag der Begegnung. Und zwar unter dem Aspekt Versöhnung nach Auschwitz. Jetzt lese ich Ihnen die Stelle aus Johannes 17. Da merken Sie, was das für ein Anliegen unseres Herrn ist, des Messias, der Juden und unseres Messias. Was für ein Anliegen das dem Vater ist, weil er den Sohn deshalb gesandt hat. Johannes 17. Kennt doch Johannes 17. Aber begreifen Sie Johannes 17 aus der ganzen, aus diesem ganzen Beziehungsverhältnis der Liebe, das in Gott selbst ist, Vater, Sohn, Heiliger Geist, diese Liebe, und dass dieses Beziehungsverhältnis der Liebe jetzt hinausgeströmt ist in diese Welt zu uns Menschen, dass wir in dieses Beziehungsverhältnis der Liebe hineingenommen sind. Darum geht es hier. Und da heißt es dann in dem Gebet, das die Jünger ja gehört haben. Und die das hörten, die waren aus den Juden, das waren die Jünger, die Ersten, aus den Juden. Für sie hat er speziell gebetet. Aber dann nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch sie später zum Glauben kommen, nämlich aus den Heiden, aus den Völkern. Und dann sagt er dem Vater, damit sie alle eins seien, welche? Die aus den Juden und die aus den Völkern. Wie du, Vater, in mir und ich in dir. Vers 21. Dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Ich bin froh, dass dies in Haiger gefunkt hat. Das ist meine Sehnsucht, dass das überall funkeln möchte, auch bei Ihnen. Dass Sie damit nach Hause gehen, dass das auch an Ihrem Ort funkt. Verstehen Sie das? Und es darf heute ruhig alles etwas schneller gehen, nicht ruhig, sondern bewegt etwas schneller gehen, weil wir in der Rasanz der Zeit heute leben. Er kommt doch, er will doch kommen. Was will er vorfinden? Messianisches Vertrauen. Woche der Begegnung in Wiener Neustadt. Ich war jetzt in Österreich. War auch in Wiener Neustadt. Und hatte vorher etwas gehört davon, was da geschehen war. Und dann habe ich mich selbst am Ort erkundigt, was da geschehen war. Wiener Neustadt ist eine Kreisstadt außerhalb von Wien, zwischen Wien und Graz. Und ich habe das auch in einigen Zeitschriften veröffentlicht, Versöhnung nach Auschwitz. Freikirchliche Gemeinde lädt Holocaust-überlebende Juden ein. Was war geschehen? Wiener Neustadt war viele Jahre, Jahrhunderte, ein Platz, gerade auch für Juden in Europa, und mit einer lebendigen Synagoge. Und sind auch ganz bekannte Rabbiner, Oberrabbiner da tätig gewesen. Auf der anderen Seite ein Platz, wo immer wieder Verfolgungen stattgefunden haben. Beispielsweise Kaiser Maximilian ärgerte sich darüber, dass in dem schönen Wiener Neustadt diese schäbigen Juden wohnten und hat sie alle rausgeworfen. Das konnten die damals einfach. Und die Bevölkerung waren doch Christen, oder nicht? Waren alles Christen. Ja, und dann kommt 1938, wisst ihr, was da war? Die Reichspogromnacht. Und das geht auch rüber nach Österreich. Und in Wiener Neustadt sind in größter Drangsalierung alle Juden rausgeworfen worden. Seitdem, seit 1938, kein einziger Jude mehr in Wiener Neustadt und in dem ganzen Kreis. Und jetzt ist da eine Freikirche Gemeinde Ichthys Fisch nennt sie sich, sehr lebendig, sehr wachsend, und die erkennen, das ist eine Gemeinde in der Nähe, dass kaum Leute oder überhaupt keine Leute aus Wiener Neustadt zum Glauben kommen. Aus Wiener Neustadt. Und fragen Gott, woran liegt das? Was ist hier los? Da wird ihnen klar, was in Wiener Neustadt durch die Jahrhunderte hindurch an den Juden geschehen ist. Darüber hat diese Gemeinde, die inzwischen auf 150 Glieder angewachsen war, Buße getan für die Stadt. Unter anhaltendem Gebet. Nicht nur einer, nicht nur der Pastor, sondern die ganze Gemeinde. Und dann wurde ihnen klar, also nimm die Schuld von dieser Stadt weg, das war das Gebet. Wir stellen uns drunter, wir beten für diese Stadt. bitten um Vergebung. Dann wurde ihnen klar, Gott macht es ihnen klar, das müsst ihr denen gegenüber zum Ausdruck bringen, die hier rausgeworfen worden sind, und sofern sie noch leben, sucht sie. Dann sind sie auf die Suche gegangen in alle Welt. Diese kleine Gemeinde, es hat auch viel Geld gekostet. Aber wo Liebe ist, ist auch Geld. Und ja, bis nach Israel, und da haben sie dann jemanden gefunden, der inzwischen ein berühmter Mann geworden ist. Das ist der Professor Dr. David Weiss, der Sohn des letzten Rabbiners, Oberrabbiners von Wiener Neustadt gewesen. Den haben sie gefunden und haben ihm ihr Anliegen gesagt. Da sagte er, ja, wenn ihr so kommt, dann will ich euch helfen. Ich habe vor einiger Zeit eine Einladung von Wiener Neustadt bekommen, ich, der berühmte Professor der Medizin, zu einer Ehrung. Da sind die dahinter gekommen, sie hatten noch einen berühmten Mann als ihren Bürger früher. Dann hat aber der Dr. David Weiss ihn geschrieben, da müsste bei euch in Wiener Neustadt erstmal etwas geschehen, ehe ich nach euch komme, um mich von euch ehren zu lassen. Aber wenn ihr jetzt so kommt, ja, dann komme ich. Dann beschaffe ich euch auch die Namen und Adressen der anderen noch Lebenden. Und dann haben sie so 60 zusammengefunden. Und die waren da, und das war dann eine Woche der Begegnung. Und die war so, dass sie eine zweite Woche machen konnten. Und ich will Ihnen nur einiges daraus hier deutlich machen. Herzstück dieser Woche war, und aller beider Wochen, die tägliche Begegnung mit den Gemeindegliedern, diesen 150 Gemeindegliedern.
In welchem Jahr war das?
Im vergangenen Jahr, ganz früh erst. Ganz früh erst. Und eine 73-jährige Frau, die als einzige ihrer Familie die KZs überlebt hatte, sagte, als all das Ungeheuerliche geschah, schrie ich unter unsagbaren seelischen Schmerzen, Gott, wo bist du? Warum lässt du das alles zu? Keine Antwort. Dann, so fährt diese Frau fort, komme ich hierher nach Wiener Neustadt. Seit fast einer Woche erlebe ich hier nichts als Liebe. Eine Liebe, von der ich gemeint habe, es gäbe sie gar nicht. Und das von Nicht-Juden, ja, von Christen aus Österreich. Ich habe nicht gewusst, dass es solche Christen gibt. Sie lieben mit einer göttlichen Liebe. Durch sie habe ich meinen Glauben an Gott wiedergefunden. Der Gott Israels lebt. Ein anderes Zeugnis. Wenn es mehr Christen wie sie und ihre Gemeinde gäbe, dann könnten wir Juden und unsere Kinder ohne Angst leben. Wieder ein anderer. Ich wusste nicht, dass es so viele Christen gibt, die es gut mit uns, den Juden, meinen. Dann im naheliegenden Hotel haben sie einen Schabbat-Gottesdienst durchgeführt. Ich habe eine Videokassette von dem Ganzen. Ist ergreifend, das. Ich habe dann in unserer Gemeinde Leute um mich geschart, das zu hören. Wir werden auch solch einen Abend machen bei uns. Die in ihrer ehemaligen Heimat zurückgekehrten fingen an zu singen und dann sogar zu tanzen. Die meist alten, untröstlichen und tödlich verwundeten Herzen hatten Trost und Ruhe gefunden. Dann in Linz, 30 Leute in einem Wohnzimmer, alle so voller Liebe zu uns und Feuer für Israel. Und dann eine Gruppe von diesen Christen geht nach, alles jetzt geschehen, nach Jerusalem, und zwar dort in dieses armen Viertel Mea Shearim der ultraorthodoxen Juden, und haben sich bemüht, da die Wohnungen und so weiter in Ordnung zu bringen. Und haben das wohl auch alles wieder mit solch einer Hingabe und solch einer Liebe getan. Sodass die Leute, eben diese Juden dort, die Mea Shearim, weinten, als sie dann nach Hause gingen. Kommt wieder. Kommt wieder. Und dann hieß es, Der Messias muss ganz nahe sein, wenn die Heiden, also wir aus den Nationen, kommen und ein Segen werden und sein wollen. Schieße ich einfach mal ab. Wer das näher lesen möchte, ich habe einige Exemplare hier. Wenn es mehr haben wollen, kann man es ja abziehen. Und ich will Ihnen nur noch abschließend sagen, was wir in Widnes machen. Eben auch angeregt von Wiener Neustadt. Einladung, aktuelle Sonderveranstaltung Jerusalem 3000, Versöhnung nach Auschwitz. Mit Pastor Magister Helmut Eiven und Ehefrau Uli Eiven aus Wiener Neustadt. Mit der Mitwirkung von Chor Junger Christen und so weiter. Am Dienstag, dem 14. Mai, Sie können sich das notieren, um 20 Uhr, im neuen Gemeindezentrum Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Bergneustadt-Widnes. Wir werden alle Gemeinden im ganzen Kreis im Oberbergischen dazu einladen. Alle Gemeinden. Gemeinden aller Art. Wir haben ein großes Gemeindezentrum inzwischen. Jerusalem 3000. Jerusalem, also zu dieser Einladung kommt das hinzu, geschrieben, damit man merkt, worum es geht. Jerusalem 3000. Jerusalem, über 800 Mal in der Bibel erwähnt, war schon immer, was es im Widerspruch zu seinem Namen Stadt des Friedens heute wieder ist. Der Zankapfel der Nationen. Zertreten unter den Nationen. Der Nahostfriedensprozess kommt gerade während des 3000-Jahr-Jubiläums in seine heiße Phase. Anfang Mai, 6. Mai, beginnen die Verhandlungen über den Status von Jerusalem. Die international politisch und religiös geführten Verhandlungen um den künftigen Status dieser Stadt. Wessen Hauptstadt soll sie sein? Des israelischen oder des künftigen palästinensischen Staates? Soll Jerusalem ungeteilt bleiben oder geteilt werden? Für die Moslems ist Jerusalem El-Quds, die Heilige. Für die Juden und Christen ist diese Stadt der Ort, wo und von wo aus Gott seinen Namen kundtut und wohin der Christus, der Messias, kommen wird. Es wird aus Zion, das ist ja Jerusalem, der Erretter kommen. Aber in all ihren Jahrhunderten hat die christliche Kirche in einem bis zum Hass gestörten Verhältnis zum Volk der Juden gelebt. Sie hat Pogrome, Verfolgung und Diskriminierung, schließlich Vernichtung bis zum Genozid in Auschwitz, nicht verhindert. Und die Juden- und Israelfeindlichkeit hat auch heute noch nicht aufgehört. Darum Versöhnung nach Auschwitz. Am Ende unserer Zeit, auf der letzten allseits bedrängten Strecke vor dem Kommen des Messias, also der Wiederkunft Jesu Christi, tut Versöhnung Not, dass wir eins in Christus, dem Messias, werden. Dies Einssein wirkt als unübersehbares Zeugnis von der Sendung des Messias für beide, die Juden und die Christen, in die Welt. Johannes 17. Wie am Anfang geschieht dies heute wieder und ist im vergangenen Jahr in Wochen der Begegnung im österreichischen Wiener Neustadt in ergreifender Weise erlebt worden. Dort waren die Juden jahrhundertelang bedrängt und 1938 gänzlich vertrieben worden. Sie hatten unsagbare Leiden durchgemacht. Jetzt, nach Auschwitz, hat sich die christliche Gemeinde in dieser Kreisstadt auf dieses Unrecht und die Schuld an den Juden besonnen, selbst für die Stadt Buße getan und die noch überlebenden Juden zur Versöhnung eingeladen. Hier erlebten sie, was sie selbst bezeugen: Der Gott Israels lebt, der Messias muss ganz nahe sein. Das Pastoren-Ehepaar Helmut und Uli Eiven aus dieser Freikirchengemeinde in Wiener Neustadt wird uns über diese jüdisch-christliche Begegnung berichten und dabei die historischen Zusammenhänge und die theologischen Hintergründe aufdecken, sowie Wege der Versöhnung zeigen.